Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit massiven Raketen- und Kampfdrohnenangriffen hat Russland in der vergangenen Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew überzogen. Dabei kam auch die besonders gefürchtete Mittelstreckenrakete Oreschnik zum Einsatz, wie das russische Verteidigungsministerium bestätigte. Nach ukrainischen Behördenangaben gab es mehrere Tote und viele Verletzte. Bei den Angriffen wurden auch die Studios von ARD und Deutscher Welle in Kiew schwer beschädigt.
Es war eine Nacht, die viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt hat. Welle um Welle schickt Russland hunderte Drohnen und Raketen unterschiedlichster Typen, vor allem auf die Hauptstadt Kiew. Wieder und wieder heftige Explosionen, Einschläge, Verletzte, Tote. Es ist der Lukjanivski-Markt. Er wurde gegen 3 Uhr nachts getroffen. Und nun ja, ihr seht es ja selbst. Unter anderem Einkaufszentren, Museen, Schulen, private Wohnungen und Häuser. Die Zerstörung in Kiew ist enorm. Kein Stadtviertel bleibt ohne Schäden, so offizielle Angaben. Auch das ARD-Studio wurde bei dem Angriff massiv beschädigt und ist in Teilen zerstört. Vermutlich durch die Druckwelle einer Rakete. Zu diesem Zeitpunkt war niemand im Studio.
Hier hinter mir sieht man eines unserer ehemaligen Büros und die Zerstörung ist wirklich enorm. Wir müssen das Gebäude jetzt auch verlassen, weil eben noch nicht abgeklärt ist, was exakt hier passiert ist. Es könnte noch einen Blindgänger geben, das Gebäude könnte einsturzgefährdet sein. Das alles muss jetzt geklärt werden. Wir werden ein paar Sachen packen, unseren mobilen Schnitt packen und weiter berichten.
Am Morgen macht sich der ukrainische Präsident Selenskyj ein Bild vom Ausmaß des Angriffs. Er hatte zuvor vor einem heftigen russischen Angriff gewarnt und davor, dass Moskau die besonders schwer abfangbare Hyperschallrakete Oreschnik einsetzen könnte. Eine davon schlug in der Nacht in der Region Kiew ein. Die Welt sollte sich darüber im Klaren sein, mit wem sie es zu tun hat. Dies ist das 5. Jahr des umfassenden Krieges und von Beginn an war es Russlands unprovozierter terroristischer Krieg gegen alles Leben. Die Vereinigten Staaten, Europa und andere müssten handeln, so Selenskyj, um Putin endlich zum Frieden zu bewegen.
Und damit zu Susanne Peterson in Kiew. War das jetzt der Vergeltungsschlag, den der russische Präsident Putin zuvor angekündigt hatte?
Das ist wirklich extrem schwer zu sagen. Was wir in der Vergangenheit immer wieder erlebt haben, ist, dass Putin vermeintliche Angriffe genutzt hat, um dann eben besonders heftig anzugreifen, um eben auch ein innenpolitisches Signal zu setzen, dass er nicht einfach so heftige Angriffswellen fährt. Aber ob das jetzt so schnell, so ein großer Angriff vorbereitet werden konnte, das ist extrem fraglich. Die Frage ist eher, kommt noch vielleicht ein weiterer sogenannter Vergeltungsschlag? Wird es wieder so einen heftigen Angriff geben? Und da ist die Sorge im Moment in Kiew, in der Ukraine, groß.
Das ARD-Studio ist aktuell also nicht nutzbar. Wie arbeiten Sie jetzt weiter?
Ja, wir haben es eben im Stück gesagt, wir haben ein paar Sachen zusammengepackt. Das war extrem schwierig, weil die Zerstörung wirklich immens war und sind in ein Hotelzimmer umgezogen, von dem wir aus jetzt den ganzen Tag schon Beiträge geschnitten, auch live schalten dann hier, also wir stehen vor dem Hotel, gemacht haben. Und wir wollen natürlich weiter berichten. Und mein Respekt geht hier auch an das Team, weil man muss sagen, sie berichten unter extrem schwierigen Bedingungen. Es war für das gesamte Team eine komplett schlaflose Nacht und jetzt berichten wir schon den ganzen Tag. Und man muss auch sagen, gerade die lokalen Kollegen hier, die aus der Ukraine kommen, haben Verwandte, haben Freunde an der Front und sind permanenten Angst, permanenten Terror ausgesetzt und wollen aber eben dennoch nicht aufhören, hier zu berichten.
Susanne Peterson in Kiew, vielen Dank. Die Bundesregierung hat die russischen Angriffe scharf verurteilt. Putins ruchloser Raketenterror habe erneut Menschenleben gefordert und Schulen, Krankenhäuser und Einrichtungen wie das ARD-Studio zerstört, erklärte Bundesaußenminister Wadephul. Deshalb müsse Deutschland die Ukraine weiter kraftvoll unterstützen. Bei den Angriffen kam also erneut die Mittelstreckenrakete Oreschnik zum Einsatz. Oreschnik, das bedeutet auf Deutsch Haselnussstrauch. Im Waffenbestand der russischen Armee nimmt sie eine besondere Stellung ein. Sie kann sowohl mit konventionellen als auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden. Zudem ist die Oreschnik aufgrund ihrer Flugeigenschaften schwierig abzuwehren.
Bilder aus der ukrainischen Stadt Dnipro im November 2024. Die Blitze sollen die Einschläge einer Oreschnik zeigen. Es war der erste Einsatz dieser Rakete im Ukraine-Krieg. Inzwischen soll Russland sie dreimal auf die Ukraine abgefeuert haben.
Es ist das eine sehr leistungsfähige Rakete, eine Mittelstreckenrakete bis zu einer Reichweite von mehr als 5000 Kilometer mit einer Fortbewegungsgeschwindigkeit von 12.000 km/h pro Stunde. Sie kann nuklear und konventionell bestückt werden und ist sicherlich im Arsenal der russischen Raketen die stärkste Rakete, die Russland aufweisen kann im Mittelstreckenbereich.
Die Rakete steigt sehr hoch auf, fliegt durch das Weltall und taucht in einem sehr steilen Winkel wieder ein. Das macht das Abfangen sehr aufwendig. Mit ihrer Reichweite von etwa 5000 Kilometern könnte sie auch Ziele in Westeuropa erreichen. Der russische Präsident Putin spricht von einer Wunderwaffe und nutzt sie als Drohgebärde. Das System gilt als teuer. Ein einziger Abschuss soll bereits Millionen kosten. Der militärische Nutzen sei allerdings fraglich.
Normalerweise tragen die eben Atomsprengköpfe, weil sie auch relativ ungenau sind und deshalb nur mit nuklearer Bestückung Sinn machen. Und Russland ist der einzige Staat, der diese Art von Raketen eben ohne Atomsprengkopf mit einem Testsprengkopf verschießt. Und dementsprechend ist dann natürlich die Aufmerksamkeit und die Aufregung im Westen groß.
Experten gehen davon aus, dass Putin die Rakete auch als politisches Signal der Stärke nach innen und außen nutzt, weil es an der Front in der Ukraine stockt.
Bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran über ein Ende des Krieges gibt es offenbar Fortschritte. US-Außenminister Rubio äußerte sich zuversichtlich, dass noch heute eine Einigung bekannt gegeben werden könne. Präsident Trump hatte gestern in seinem Online-Portal geschrieben, eine Vereinbarung sei so gut wie fertig ausgehandelt. Solche Ankündigungen von Trump haben sich aber schon öfter als voreilig erwiesen. Aus Teheran hieß es, mehrere Fragen seien noch offen.
Es ist das Top-Thema in den US-Sendern. Wird es ein Abkommen mit Iran geben oder nicht? Klar ist, bisher gibt es nur eine Absichtserklärung. Die Waffenruhe soll um 60 Tage verlängert werden. In dieser Zeit soll die Straße von Hormuz wieder gebührenfrei befahrbar sein. US-Außenminister Marco Rubio zeigte sich in dieser Frage zuversichtlich. Wir haben in den letzten 48 Stunden Fortschritte erzielt. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Golfregion haben wir ein Konzept. Und wenn es Erfolg hat, werden wir eine völlig offene Meerenge ohne Gebühren haben. Doch was ist mit dem anderen großen Streitpunkt, die Urananreicherung des Iran? Der iranische Präsident sagte heute dazu: Wir sind bereit, der Welt zu versichern, dass wir keine Atomwaffen anstreben. Wir wollen keine Instabilität in der Region. Die destabilisierende Kraft in der Region ist Israel. Eine Zusicherung einerseits, Anschuldigungen gegen Israel andererseits, bekannte Rhetorik aus dem Iran. Offiziell propagiert Teheran die Verhandlungen als Erfolg für sich. Und auch was die Öffnung der Straße von Hormuz angeht, stellen sie den Stand der Verhandlungen anders dar als die Amerikaner. Iran werde weiter die Kontrolle behalten. Warum der Iran die Straße von Hormuz kontrollieren sollte? Weil wir eine militärische Invasion im Persischen Golf verhindern werden. Kritiker fassen die Lage so zusammen. Mit diesem Abkommen wird der Iran mehr Kontrolle über die Straße von Hormuz bekommen. Und wir alle wissen, dass Iran jetzt ein noch härteres Regime hat. Viele Details des möglichen Abkommens sind also noch unklar. Doch auf sie wird es ankommen.
In der türkischen Hauptstadt Ankara hat die Polizei die Zentrale der größten Oppositionspartei CHP gestürmt. Der abgesetzte Vorsitzende Özel musste das Gebäude verlassen. Polizisten setzten Tränengas und Gummigeschosse ein und durchbrachen eine von CHP-Mitgliedern errichtete Barrikade. Mehrere Einsatzkräfte wurden mit Gegenständen beworfen. Özel, dessen Wahl zur Parteiführung vergangene Woche von einem Gericht für ungültig erklärt worden war, verließ das Gebäude unter Applaus seiner Anhänger und rief zu Protesten auf. In Indien macht den Menschen eine Hitzewelle zu schaffen. In der Hauptstadt Neu-Delhi herrschen Temperaturen von mehr als 40 Grad. Es gibt immer wieder Stromausfälle, weil das Netz durch die vielen Klimaanlagen überlastet ist. Deshalb rief die Regierung die Einwohner auf, möglichst wenig Strom zu verbrauchen.
Brennende Hitze, kaum Schatten in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. Für Rikscha-Fahrer wie Mohammed Hassan bedeutet das bis zu 12 Stunden Schwerstarbeit. Wenn ich nicht arbeite, wie soll ich mich ernähren? Ich muss mich selbst um meine Kinder versorgen. Das Land erlebt derzeit eine extreme Hitzewelle. In vielen Regionen steigen die Temperaturen auf mehr als 45 Grad. Die Behörden warnen vor Dehydrierung und Kreislaufproblemen. Die indische Regierung versucht gegenzusteuern. Mit sogenannten Cooling Zones, provisorischen Abkühlzonen. Sie befinden sich nahe Metrostationen oder Märkten. Das Angebot ist kostenlos. Wir geben den Menschen Tücher und Kappen, um sich vor der Sonne zu schützen. Und wir haben Elektrolyte, Trinkwasser und Sitzgelegenheiten. Heute sind schon 600 bis 700 Menschen gekommen. Doch Experten reicht das nicht. Sie fordern langfristige Hitzeschutzpläne. Indien gehört zu den Ländern, die besonders unter den Folgen des Klimawandels leiden. Wer draußen arbeitet, muss vorerst weiter die Hitze ertragen. Abkühlung ist auch in den nächsten Tagen nicht in Sicht.
Nein, das hier ist keine Arena der alten Römer, auch wenn sie genauso kolossal wirken sollte. Es ist einer der größten Nazi-Bauten in Deutschland, die Kongresshalle auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. In dieser architektonischen Hinterlassenschaft gibt es ein Ausstellungs- und Dokumentationszentrum. Und das wurde jetzt nach mehrjährigem Umbau wieder eröffnet.
Gleich zu Beginn des Rundgangs durch die neue Ausstellung des Doku-Zentrums Reichsparteitagsgelände wird klar, Nürnberg ist nicht zufällig als Aufmarschort der NSDAP ausgewählt worden. Für Hitler war Nürnberg die deutscheste aller Städte. Schon früh war Nordbayern ein Zentrum der Nationalsozialisten und die hier stattfindenden Parteitage der NSDAP standen nicht für sich.
Die Reichsparteitage der NSDAP waren eingebettet in einen ganzen Festkalender. Sie hatten aber eine besondere, spezifische Bedeutung, nämlich die Verschmelzung von Partei und Staat zu zelebrieren, zur Schau zu stellen, die Menschen an das System zu binden und Botschaften zu inszenieren.
In der Kongresshalle, die nie fertiggestellt wurde, sollte das Programm der NSDAP jährlich feierlich bestätigt werden. Jetzt ist in einem kleinen Teil des Torsos das neu gestaltete Doku-Zentrum untergebracht.
Wir wollen im ersten Schritt Geschichte verständlich und nachvollziehbar machen. Wir wollen im zweiten Schritt Menschen dazu einladen, eine Haltung zu entwickeln, aber auch ihre Urteilskraft zu schärfen. Wo sind Gefährdungen in der Gegenwart? Was hat überhaupt meine Gegenwart mit der Vergangenheit zu tun? Da auch kompetenter und fitter zu werden.
Die Ausstellung macht die gewaltige bauliche Hinterlassenschaft des Nationalsozialismus verständlich und zeigt, welche Rolle die NSDAP-Parteitage bei der Umwandlung der Deutschen in gleichgeschaltete Volksgenossen spielten.
Zum Sport. Er war erneut der Mann des Spiels. Harry Kane hat Bayern München gestern mit 3 Treffern zum Sieg im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart geführt. Damit ebnete der Stürmer den Weg für eine ausgelassene Partynacht der Münchner. Nach dem Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und Pokal bezeichnete der Engländer die Saison als die beste seiner Karriere.
Auch sehr spät am Abend will er den Pokal nicht hergeben. Harry Kane gewinnt sein erstes Finale. Emotionale Momente für den Top-Torjäger. Natürlich ist dieser erste Pokaltriumph in meiner Karriere sehr besonders. Das ist einmalig, einzigartig. Das ausverkaufte Berliner Olympiastadion zwischen Pyrofeuer und Kane-Show, die erst in der zweiten Halbzeit beginnt, als Kane mit seinem ersten Versuch sofort erfolgreich ist. Der VfB Stuttgart, der bis dahin ein sehr gutes Spiel gemacht hat, verliert in der Folge defensiv etwas den Faden, vor allem aber Kane aus den Augen. Und der Kapitän der englischen Nationalmannschaft unterstreicht seine Ausnahmestellung. Stuttgart quasi im Alleingang bezwungen und damit in neue Münchner Sphären aufgestiegen.
Das ist der beste Transfer, den wir je gemacht haben.
Der Mann der Superlative, Meister und Pokalsieger, wo Kane ist, purzen die Rekorde zum Leidwesen der Konkurrenz.
Es ist sein 3. Jahr, glaube ich, bei Bayern. Und der Mann trifft, wie er will. Und ich glaube, in so einem Spiel musst du halt, darfst ihn nicht aus den Augen lassen. Und dann macht er die Dinge halt eiskalt.
Nach 6 Jahren Wartezeit ist es die erfolgreiche Rückkehr der Bayern im DFB-Pokal. Die Freude ausgelassen. Selbst der an der Wade verletzte Keeper Manuel Neuer tanzt plötzlich beschwerdefrei. Dem VfB Stuttgart bleibt trotz der Niederlage die Qualifikation für die Champions League in der nächsten Saison. Vielleicht trifft man sich ja wieder. Denn auch diesen Titel will Harry Kane unbedingt noch gewinnen.
Die Christen feiern heute Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Der biblischen Überlieferung nach ging der Heilige Geist nach dem Tod Jesu auf seine Jünger nieder, der Ursprung des Pfingstfestes. In Rom wird dies im Pantheon nach dem Pfingstgottesdienst traditionell durch einen Rosenblütenregen symbolisiert. Papst Leo XIV. Rief in der Messe im Petersdom zu Frieden und Versöhnung auf. Gott gebe den Menschen die Kraft dazu durch den Heiligen Geist. Und morgen ist Pfingstmontag, der 25. Mai. Hier ist unser Blick auf die Wetteraussichten.
Hoher Luftdruck beschert uns weiterhin sonniges und sehr warmes bis heißes Wetter. Heute Nacht ist es meist sternenklar, im Osten und Südosten stellenweise auch mal wolkig. Im Norden kann sich hier und da Nebel bilden. Morgen gibt's wieder viel Sonnenschein. Bevorzugt über den Bergen tauchen auch ein paar Quellwolken auf, die im Süden auch mal dicker sein können. Es bleibt aber trocken. Im Südwesten heute Nacht wieder milde 18 Grad, weiter nördlich dagegen teilweise nur einstellige Werte. An der See morgen um 20, an Mosel, Main und Oberrhein wieder über 30 Grad. Dienstag sind im äußersten Norden und im südlichen Bergland ein paar Schauer möglich, sonst bleibt es sonnig und Richtung Süden heiß. Auch die folgenden Tage bringen uns viel Sonnenschein, aber mit der Temperatur geht's langsam etwas nach unten.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Ingo Zamperoni geht es um die Auswirkungen des russischen Raketenangriffs auf Kiew und wie eine Dorfkirche in Mecklenburg-Vorpommern ein Bild von Georg Baselitz für nur 72 Stunden ausstellt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und einen schönen Pfingstmontag.